Turi 2 Clubraum, der Live-Podcast über Medien, Wirtschaft und Politik.
Willkommen im Clubraum. Ich bin Aline von Drateln und ich freue mich auf diese Ausgabe, denn sie ist eine Herausforderung. Und zwar vor allem für euch, liebe ZuhörerInnen. Ja, denn nicht nur Markus Tranto, der Chefredakteur von Turi 2, ist wie immer dabei. Hallo Markus.
Moin, moin.
Sondern auch noch ein zweiter Markus. Und wäre das nicht schon verwirrend genug bei einem Audioformat? Dieser zweite Markus hat auch noch die gleiche Stimme wie unsere Clubraum-Jingles. Denn er ist der gleiche Mensch. Lieber Markus, du bist seit 2008 die Station Voice von Turi 2. Sag doch mal bitte den Satz, Schatz, wir müssen reden.
Schatz, wir müssen reden.
Ach, sofort erkannt, oder? Großartig. So, das heißt, eigentlich könnte ich mir das sparen, heute diese kleinen Knöpfe hier auf meinem Zauberkasten, wie ich es nenne, zu drücken. Und dann hätten wir, lieber Markus Tranto, Chefredakteur, eigentlich auch 18 Euro sparen können. Denn so viel kostet das WLAN im Bayerischen Hof in München, wo ich gerade bin, zum Filmfest. 18 Euro, ist das zu fassen?
Das sind alles notleidende Hoteliers.
Und es ist nicht mal stabil, finde ich. Also wenn es irgendwie hier wackelt oder so, es liegt nicht an mir. Nun denn.
18 Euro, das ist so viel, wie du bei uns für eine Stunde Parken in der Tiefgarage in San Francisco bezahlst.
Okay, gegen dich kann ich nicht anstinken, denn genauso ist es, lieber Markus. Du bist im Silicon Valley. Du bist seit 2017 Korrespondent im Tech-Mekka der USA. Gehört es noch zu San Francisco, wo du bist?
Nee, wir wohnen etwas außerhalb. Wir wohnen nördlich von San Francisco über die Golden Gate Bridge drüber. Dann kommt erst Sausalito, das ist der Ort mit den Hausbooten. Und dann als nächstes San Rafael. Ich fahre so 15 bis 20 Minuten, wenn es gut läuft. Kein großer Verkehr ist nach San Francisco rein. Aber wir sind etwas außerhalb gezogen. Wir haben vorher im Silicon Valley gewohnt. Aber meine Frau arbeitet hier auch und sie ist versetzt worden. Und deshalb sind wir da relativ nah an ihrer Arbeitsstelle gefahren. Und man muss ehrlicherweise sagen, das Silicon Valley ist schon sehr, sehr hektisch. Das ist sehr dicht und sehr voll und sehr gedrängt. Und da tut es manchmal ganz gut, wenn man dann etwas außerhalb wohnt und dann immer nur reinpendelt.
Und dann hast du ein bisschen mehr Zeit auch noch für deine Arbeit, denn du bist außerdem Teil des Tech-Podcasts Geek Week. Nennt sich das Ganze. Was heißt es auf Deutsch, Geek?
Geek ist sozusagen einer, der sich mit Technik beschäftigt, sich damit gut auskennt, der nicht unbedingt adipös ist und auch nicht auf der Couch Chips isst. Das ist dann eher der Nerd. Ein Geek ist eher einer, der Nickelbrille trägt, was ich nicht tue, und sich eben technisch gut auskennt. Aber ich bin schon, um das zu korrigieren, schon lange nicht mehr bei Geek Week mit dabei. Den Podcast habe ich 2009 oder 10 gegründet, damals mit Frédéric Landinois. Aber weil es hier wirklich so viel zu tun gibt, habe ich mich da vom Podcasten etwas verabschiedet und konzentriere mich jetzt wirklich auf meinen Hauptjob.
Und das ist der, dass du für unterschiedliche Formate, glaube ich, auch der ARD zuspielst, oder?
Genau, als Korrespondent unterschreibt man einen Vertrag mittlerweile für die ARD, wo drin steht, dass man eben Radio, Fernsehen und online machen muss. Mein Schwerpunkt ist online, 80%, 90% würde ich sagen, aber ich mache auch relativ viel Fernsehen von hier aus meinem kleinen Studio für vor allem Tagesschau 24 und dann eben regionale Sender, wenn die nach San Francisco schalten wollen, wenn zum Beispiel mal mit der Facebook vom Netz geht und ausfällt und die wissen wollen, warum das so ist, kann zu mir ins Studio geschaltet werden.
Sehr gut. So, und ich freue mich, ich habe jetzt schon was gelernt, also dass man im Silicon Valley nämlich 500 verschiedene Wörter für Nerd hat. Geek habe ich schon gelernt. Okay, so wird es hoffentlich weitergehen in den kommenden 45 Minuten, dass wir ganz viel lernen von drüben. Jetzt geht es aber erst einmal um
die Themen der Woche.
Wir schauen zu Beginn uns die Woche aus deinem Blickwinkel an, lieber Markus. Du hast drei Themen zu drei Meldungen der Woche mitgebracht. Bitte schön.
Ja, also zum einen geht es natürlich um das große Thema Abtreibung hier in den USA. Der Supreme Court hat ja genau vor einer Woche gesagt, dass in den USA nicht mehr Abtreibung legal ist. Und viele Bundesstaaten haben das mittlerweile auch schon umgesetzt. Da sind sogenannte Trigger-Gesetze in Kraft getreten. Und hier in den USA geht vor allem in diesen Bundesstaaten die Angst um, dass eben jetzt die Strafverfolgungsbehörden Frauen ausfindig machen können, die eben abtreiben oder abgetrieben haben. Wie können sie das? Indem sie zum Beispiel per Gerichtsbeschluss Zugriff bekommen auf bestimmte Apps oder eben zu den Googles und den Facebooks hinmarschieren oder zu Uber, einem Fahrdienstleister, und sagen, hey, sag uns doch mal bitte, zeig uns bitte mal den Reiseverlauf von Frau XY. Und wenn dann die quasi vor einer Abtreibungsklinik hier in Kalifornien, was ein Bundesstaat ist, der Abtreibung, wo Abtreibungen legal sind, wenn also dort ausfindig gemacht werden kann, dass diese Frau eine Abtreibungsklinik besucht hat, dann kann sie in Texas verklagt werden. Und die Leute, die ihr geholfen haben dabei, also der Uber-Fahrer zum Beispiel, der kann dann auch verklagt werden und belangt werden. Und ja, das ist in den USA ein großes Thema, weil tausende Frauen diese Zyklus-Apps gelöscht haben. Aber nicht nur das. Was ganz komisch eigentlich ist, dass diese großen Tech-Unternehmen, allen voran Google, aber auch der Facebook-Mutterkonzern Meta, in den vergangenen Tagen geschwiegen haben. Nämlich zum Thema, was machen sie eigentlich mit den Daten, die sie gesammelt haben und die sie fortwährend sammeln auf unseren Handys? Was machen sie eigentlich in dem Fall, wenn dann so ein Staatsanwalt aus Texas ankommt und sagt, so, jetzt hätte ich gern mal bitte diese Daten. Und das regt viele Leute ja auf.
Das ist alles ein bisschen mittelalterlich, klingt das für mich. Das ist
furchtbar. Ganz schlimm. Meine Frage jetzt auch sofort. Ich warte auf die Bilder von Millionen von Frauen und gerne auch Millionen von Männern, die dagegen auf die Straße gehen. Was ist da los? Warum sehen wir diese Bilder noch nicht? Gibt es da noch keine Gegendemonstration?
Doch, die Bilder gab es vergangenes Wochenende, am Samstag und am Sonntag und auch gleich am Freitag, als das Verfassungsgericht sein Urteil bekannt gegeben hat. Da sind tausende Menschen in den ganzen USA auf die Straße gegangen, haben demonstriert. Hier in San Francisco, auch am Samstag und Sonntag gab es Proteste. Also da gab es schon ein deutliches Bekenntnis dafür, wie unsinnig dieses Urteil ist. Und wenn man sich die Meinungsumfragen anguckt, selbst unter den Konservativen, unter den republikanischen Wählern ist doch eine Mehrheit dafür, dass Frauen natürlich dieses Recht haben sollten, über ihren Körper selbst bestimmen zu dürfen. Aber das ist eine einsame Entscheidung extrem konservativer Kreise gewesen und des mittlerweile konservativ dominierten obersten Verfassungsgerichts.
Ja, das Erbe noch von Donald Trump. Ja, von mir aus gerne noch mehr Bilder davon. Ich finde, dass das Thema nicht genug diskutiert wurde. Natürlich haben wir das alle mitgekriegt, aber ich erwarte weltweit im Grunde dagegen noch Demonstrationen. Und es ist ja auch nicht nur unsinnig, es ist absolut frauenverachtend. Gibt es denn etwas, was dich auch diese Woche gefreut hat, lieber Markus?
Na, ich habe einen Beitrag gemacht über diese Nachwehen zu Franziska Giffeys Interview mit dem gefakten Klitschko-Bürgermeister aus Kiew und habe dort mit einem Wissenschaftler von der Berkeley-Universität gesprochen, Hani Farid. Und das ist einer der weltweit führenden Wissenschaftler, wenn es um forensische Gutachten von gefälschten Bild- und Videomaterial geht. Und der hat etwas gelacht und gemeint, das war mit Sicherheit kein Deepfake, mit hoher Wahrscheinlichkeit kein Deepfake, sondern einfach nur ein gut gemachter Zusammenschnitt, wo dann eben die passenden Antworten automatisch eingespielt wurden. Und weil wir eben alle diese Videokonferenzen so gewohnt sind und auch oft feststellen müssen, dass die Bildqualität nicht perfekt ist, dass der Ton nicht lippensynchron ist, die Bilder manchmal ruckeln, da sind wir nicht mehr so aufmerksam beim Hingucken. Und deshalb vermutlich konnte man der regierenden Bürgermeisterin von Berlin dort diese gefakten Aufnahmen unterjubeln. Aber Hani Farid sagt auch, es ist ein Trend, dass immer mehr Live-Videos gefaked werden können, dass es wirklich richtige Deepfakes gibt, dass sozusagen ein Avatar in einer Zoom-Konferenz erscheint, der so aussieht wie die Originalperson, lippensynchron, die den Mund bewegt und dass dann via Tastatur die andere Seite sozusagen Sätze eingeben kann. Und dieses funktioniert immer besser. Und das Verrückte ist, man braucht keine hohe Bandbreite mehr, um solche Avatare auszuführen, sondern es sind wirklich nur eine kleine, geringe Internetleitung mit geringer Bandbreite ist da nötig, um diesen Spuk perfekt zu machen.
Und du bist dann natürlich direkt an der Quelle im Silicon Valley. Mir hat das Angst gemacht, gebe ich zu, am Anfang, als nicht genau klar war, was sich dahinter verbirgt. Es war natürlich auch ein bisschen lustig, muss ich sagen. Dass also ausgerechnet, bei allem Respekt für meine Bürgermeisterin, ich wohne hier in Berlin, Frau Giffey, sich ja eigentlich hätte auskennen müssen mit gefakten Dingen, ne? Nachdem sie also ihren Doktortitel wegen Plagiats.
Oh, das ist aber böse.
Ja, natürlich. Apropos, was hat dich denn diese Woche amüsiert?
Amüsiert hat mich noch eine Meldung. Und zwar, wir reden ja alle jetzt davon, dass der Kryptowinter da ist. Und dass die ganzen Krypto-Befürworter von Bitcoin und Co. Vor ein paar Wochen noch gejubelt haben und gesagt, wow, das ist eine coole Währung und die ist vor allem eines, sie ist inflationsresistent. Und jetzt zeigt sich eben, dass Bitcoin und Co. alles andere als inflationsresistent sind und immer mehr Promis, die eben für Bitcoin und geworben haben in der Vergangenheit, die ziehen sich plötzlich zurück und haben klammheimlich auf ihren Social-Media-Kanälen ihre NFT-Bilder verschwinden lassen. Also da ist ein Jimmy Fallon darunter, eine Serienschreiberin wie Shonda Rhimes, Travis Barker oder Meek Mill. Alles Promis, die sich für NFTs stark gemacht haben und die das alles ganz cool fanden. Und jetzt ist das alles nicht mehr so cool.
Finn Kliman verkauft sie, glaube ich, noch. Aber das ist ein anderes Thema. Markus, was ist denn deine Meldung der Woche?
Ja, also mich hat die politische Kommunikation so ein bisschen beschäftigt. Unser Bundeskanzler, der hat ja versucht auf einer Pressekonferenz, ja, man glaubt es irgendwie witzig zu sein. Es ging um Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Er wurde darum gebeten, die ein bisschen auszuführen und gefragt, ob er das denn machen könnte. Und da sagt er, ja, könnte er, hat aber dann nichts gemacht. Das war eine typische Nicht-Antwort. Klar so, der Kanzler hat in dieser Woche ziemlich viel kommunizieren müssen, auch deutlich mehr als sonst, hat ja lauter Interviews gegeben rund um G7. Aber diese Nicht-Antwort der Kollegin der Deutschen Welle gegenüber, das war schon vielleicht sowas wie die Scholz'sche Variante von Arroganz der Macht. Also ich glaube, einen richtigen Gefallen hat er sich damit nicht getan. Ich fand es ziemlich daneben.
Wie schätzt du das ein, Markus?
Es gibt da einen sehr guten Kommentar meiner Kollegin vom Bayerischen Rundfunk, Barbara Kostolnik, empfehle ich sehr zu lesen. Ich habe ihn gestern mit Freude gelesen auf tagesschau.de zu genau diesem Vorfall. Und sie sagt auch das, was Markus Trantow sagt. Scholz reagiert zunehmend arrogant und fällt in seinen alten Modus sozusagen wieder zurück. Der Spiegel hat ja auch wenige Wochen nach Ausbruch des Ukraine-Krieges, da ja ein ganz langes, tolles Stück dazu gehabt, in dem der Scholz näher beschrieben wurde und eben auch diese Arroganz, die er an den Tag legt und diese Zögerlichkeit, die so gar nicht dieser Zögerlichkeit von Merkel entspricht, sondern der einfach die Zeichen der Zeit nicht erkennt und der nicht merkt, wie es in der was in der Gesellschaft vorgeht und wie die Gesellschaft tickt. Und das zeigt sich einmal mehr wieder. Ich habe mich sehr geärgert. Ich habe mich auch deshalb geärgert, weil ich diesen Kanzler gewählt habe. Das würde ich jetzt auf keinen Fall mehr tun.
Ich habe mich aus anderen Gründen geärgert. Ich habe mich geärgert, weil das so als Clip rumging und alle haben ihre Scherze darüber gemacht. Die Frage ist aber, wurde denn nachgehakt? Oder nimmt man das einfach so hin, naja, da hat er wieder rumgescholzt. Ich befürchte, dass man sich nicht nur in journalistischen Kreisen daran gewöhnt, nur noch kleine Häppchen, kleine Clips zu verdauen und die dann ad acta zu legen. Eigentlich ist das ein ganz schöner Skandal gewesen. Eine wichtige Frage, die Kollegin von der Deutschen Welle ist, glaube ich, sogar selbst Ukrainerin. Das war keine schöne Sache, da hätte man nachhaken müssen. Aber wir hatten auch schon andere Kanzler in diesem Land, die Presse nicht gut behandelt hat. Ich glaube, Helmut Kohl hat seinerseits damals Journalistinnen gerne auch mal mit seinen kleinen Butterpäckchen beworfen. Ich erinnere mich dunkel, ja. Meine Meldung der Woche ist, habe ich nicht gelesen, habe ich live erlebt, gestern Nacht nämlich. Wie gesagt, ich bin hier gerade auf dem Münchner Filmfest unterwegs und von meinem Auftraggeber im Bayerischen Hof untergekommen. Die haben da, glaube ich, ganz gute Pressekonditionen, muss ich mal ganz kurz erwähnen. Und tatsächlich ist Queen hier auch gerade untergebracht, also zumindest der Rest von Queen, der noch übrig ist. Die haben hier gestern Abend ein Konzert gegeben in München. Und es war sehr lustig, große Aufregung natürlich vor dem Bayerischen Hof, wo dann die Fans sich immer getroffen haben und warteten, bis Brian May das Hotel verlässt. Das hat er irgendwann, haben die Leute, glaube ich, verpasst. Keine Ahnung, ob er da irgendwie einen anderen Ausgang hatte oder so. Aber ich war zufällig in der Hotellobby, als er nach dem Konzert zurückkam. Gestern Nacht. Und hatte die Ehre, in den Lift zu steigen, als er gerade ausgestiegen war, oben, ich kam von der Dachterrasse.
Und wie hat es im Lift gerochen?
Furchtbar.
Ist gemüffelt?
Es war furchtbar. Es war Schweiß und Whisky und Drei-Wetter-Taft. Ihr kennt die Frisur von Brian May, der sieht aus wie ich. Ich hätte ihn gerne Daddy gerufen, einfach damit er sich ganz doll erschreckt.
Aline, wie ist es, wenn du dann dir die Fans anguckst, die vor dem Hotel standen? Das sind vermutlich keine Teenager mehr, sondern das sind Teenager, die mittlerweile nach 30, 40 Jahren doch etwas ergraut sein dürften.
Also der eine sitzt hier, glaube ich, auch schon seit 30, 40 Jahren. Ich gucke gerade aus dem Fenster, der sitzt da immer noch, der sitzt da seit gestern. Der hat mittlerweile sein T-Shirt gewechselt, der trägt jetzt gerade eins von Status Quo. Und ich weiß nicht, ob das selber im Grunde seine Haltung mittlerweile ist, denn was ich sagen wollte, ich wollte ja nicht nur klatschen hier aus dem Bayerischen Hof. Die Fangemeinde war sehr wütend, als Brian May, also gestern aus dem Van ausstieg und einfach an den vorbeiging, zack, in den Fahrstuhl, wo ich dann später reinging und es stank wahnsinnig. Das sollte allen recht, denn er ist Rockstar und kam gerade von der Bühne. Aber die Fans waren außer sich und waren wütend, dass er keine Autogramme gegeben hat, keine Selfies machen musste. Und meine These dazu ist nämlich, lasst die Künstler Künstler sein. Sie schulden uns gar nichts. Sie machen Musik. Und es ist im Zweifel besser, wenn KünstlerInnen sich nicht unbedingt zu allem äußern. Wir erinnern uns an die Corona-Zeiten und die Schauspieler.
Hat er denn wenigstens sein Zimmer zertrümmert?
Das weiß ich nicht. Vielleicht macht das heute Nacht und dann bin ich sehr, sehr müde morgen und sehr, sehr wütend auf ihn. Ich merke schon, bist du Queen-Fan, Markus? Du interessierst dich sehr.
Mitnichten.
Ich auch nicht. So, dann kommen wir jetzt zum Kreuzfeuer. Es geht jetzt nicht mehr um Brian May oder Queen, jetzt geht es nur noch um Markus Schuler.
Unser Gast im Kreuzverhör.
Viele schnelle, kurze Fragen und wir bitten um viele schnelle, kurze Antworten, jeweils eine natürlich. Wann wachst du morgens auf?
Um 5 Uhr.
Was machst du dann als erstes?
Das, was quasi jeder macht. Ich koche Kaffee, lass den Hund schnell in den Garten zum Pipi machen und fang an, mein Handy zu lesen, die E-Mails zu checken.
Welches Medium nutzt du als erstes?
Ist E-Mail ein Medium?
Ich meine, wir wollen natürlich gerne hören, was du so liest, was du so hörst, wie du dich informierst. Kommt natürlich auf die Mails drauf an, wenn du direkt von Joe Biden.
Na, ich habe morgens immer, ist der E-Mail-Account voll mit den ganzen Newslettern und die überfliege ich meistens, der von Protocol und der New York Times, und nebenher läuft ab und zu dann das lokale Fernsehen, meistens Fox 2 News aus San Francisco, die sind eigentlich ganz gut immer informiert.
Hm. Welche Medien sind über den Tag so für dich die wichtigsten?
Das wichtigste Medium ist eigentlich techmeme.com, wer über die Tech-Branche berichtet, das ist ein News-Aggregator, und dann natürlich die New York Times. Und lokal, San Francisco Chronicle ist nicht immer die zuverlässigste Zeitung. Und vor allem aber auch lese ich viel das Wall Street Journal und Bloomberg.
Welches Medium ist zuletzt vom Schirm bei dir gerutscht?
Die Washington Post.
Warum?
Ich finde, sie ist langweiliger geworden, seit Donald Trump nicht mehr Präsident ist. Ist so oder so, sind die Zeitungen nicht mehr ganz so spannend, weil die Stories nicht mehr ganz so reißerisch sind. Und da ist irgendwie die Washington Post, habe ich selber gemerkt, bei mir hinten runtergefallen. Es ist meistens, wenn, dann New York Times, Wall Street Journal und Bloomberg.
Was wolltest du als Kind werden?
Ein glücklicher Mensch.
Was war der beste Rat deiner Mutter?
Ich bin ja aus der Nähe von Stuttgart, dort geboren und aufgewachsen. Und meine Mutter, die sagt immer, ich sag's jetzt mal auf Hochdeutsch, Junge, vergiss zwei Sachen in deinem Leben nicht, Schwäbisch und Spätzler. Ich kann es auch auf Schwäbisch sagen, Kerle, vergiss zwei Sachen nicht in deinem Leben, Schwäbisch und Spätzler.
Sehr schön. Was ist deine heimliche Schwäche?
Das.
Richtig. Und zu viel Süßes zu schlechten Zeiten.
Was ist dein unterschätztes Talent?
Na, ich glaube, ich kann besser kochen, als mir unterstellt wird. Und ich kann mich auf der Tanzfläche besser bewegen, als es den Anschein hat.
Wer ist dein Vorbild?
Ich glaube, meine Großmutter mütterlicherseits. Das war eine sehr coole, sehr gelassene Frau, bekennende Kommunistin.
Mit welchem Spruch würdest du für dich selbst werben?
Ah, der kann wirklich zuhören.
Dein schönstes Interneterlebnis?
Jemanden wieder getroffen zu haben, den ich vor 10 Jahren mal interviewt habe, und auf einmal klingel ich an der Tür, hatte mit dem ein Interview ausgemacht, der öffnet die Tür und im Gespräch stellen wir fest, wow, wir haben uns ja vor 10 Jahren schon mal via Internet verabredet, weil der eine tolle Kunstaktion gemacht hat, und wie es der Zufall so will, treffen wir uns wieder in Oakland und das war ein lustiges Hallo. Man muss dazu sagen, der war damals, den ich interviewt hatte, maskiert. Das war eine Aktion zur Apple WWDC und die haben dort die Apple-Plakate überklebt und gegen die Prüderie sich von Apple gewandt, diese Künstler. Und durch Zufall habe ich den Künstler in echt wieder getroffen und diesmal ohne Maske.
Welche Werbung gefällt dir besonders?
Die amerikanische Fernsehwerbung ist zum Teil sehr, sehr gut gemacht. Sie ist viel schneller, sehr viel kürzer als deutsche Fernsehwerbung, ganz generell. Und die gefällt mir zum Teil sehr gut.
Und welche Werbung nervt dich in Amerika?
Die Werbung für Arzneimittel.
Warum?
Das Fernsehen ist voll davon, vor allem die Kabelkanäle, also wie CNN oder Fox News, die jetzt nicht unbedingt so viele Zuschauer haben, wie ein deutscher Fernsehkanal, ein Hauptfernsehkanal hat. Und dort läuft unglaublich viel Werbung für irgendwelche Diabetesprodukte oder Krebsprodukte. Das ist schon ziemlich nervig manchmal.
Krass, ne? Weil man ja auch alles kaufen kann oder sogar manchmal muss. Ja.
Vieles ist rezeptfrei, ja.
Okay.
Welche Marke begeistert dich?
Nicht Tesla. In letzter Zeit muss ich sagen, Volkswagen, die machen A, eine sehr gute Werbung hier in den USA und die sind unglaublich beliebt geworden, vor allem die Elektro-SUVs von Volkswagen. Ich war kürzlich bei einem Volkswagen-Händler und der hat gesagt, ich kriege einen neuen Elektro-SUV aus Deutschland auf einen Fahrzeugpark und der ist innerhalb von wenigen Stunden, rollt er wieder weg, weil die Leute die Fahrzeuge kaufen. Volkswagen macht da sehr viel, sehr richtig und die laufen so langsam Tesla den Rang ab.
Was war dein Abi-Durchschnitt?
Oh, muss ich das sagen?
Nee, aber mach mal, finden wir gut.
Ich glaube 3,0.
Ach guck mal, jetzt haben wir dich alle
richtig. Aber es war ein baden-württembergisches Abitur.
Ja, ist doch viel sympathischer, weil es ist geschafft zu haben, glücklich zu sein, im Silicon Valley wohnen. Nicht so ein Streber.
Ich habe damals meinem Vater fast einen Herzinfarkt verpasst. Ich habe ihn angerufen und gesagt, du Papa, ich habe das Abiturzeugnis bekommen und ich muss dir sagen, ich bin leider durchgefallen. Und dann war erst sekundenlanges Schweigen und da habe ich gesagt, nee, ich habe es geschafft. Und dann war er sehr, sehr glücklich und die 3,0 hat er dann auch verdaut.
Womit, Markus, hast du dann dein erstes Geld verdient oder auch vorher schon? Man weiß es nicht.
Ich habe immer nebenher für Medien gearbeitet. Ich habe für eine Lokalzeitung im Landkreis Esslingen angefangen, die Nürtinger Wendlinger Zeitung, damals als Fotograf mit 14, 15 Bilder gemacht, um mein Fotolabor zu finanzieren. Und irgendwann ist man dann in das Schreiben reingerutscht. Und dann kam in Baden-Württemberg der Privatfunk auf. Und ich habe bei RTL Radio angefangen in Stuttgart. Die haben mehrere Formate von dort gesendet, auch deutschlandweite Formate. Und da habe ich sozusagen dann mein erstes Geld verdient und war sehr stolz darauf, neben der Schule so ein Einkommen zu haben und im Radio arbeiten zu dürfen.
Was hättest du früher gerne über deinen jetzigen Beruf gewusst?
Das ist eine echt schwierige Frage. Ich glaube, der Beruf hat sich so stark verändert von analog, also damals hat man noch mit Bändern geschnitten, 1992, 93, als ich angefangen habe. Und dann wurde es Ende der 90er Jahre, wurde alles digitaler. Das konnte man nicht vorhersagen, aber die Entwicklung, die war spannend. Und ich finde, das war gut, diese Entwicklung mitgemacht zu haben, denn ich kenne beide Seiten noch.
Was war der schlechteste Ratschlag, den du je erhalten hast?
Auch eine sehr schwierige Frage. Nicht gegen bestimmte Dinge etwas zu unternehmen und erstmal abwarten und aussitzen, das ist, glaube ich, ein schlechter Rat, was ich von einem meiner ehemaligen Chefs gelernt habe, der auch mal Pressesprecher von Angela Merkel war. Der hat immer gesagt, wenn irgendwo etwas anbrennt, dann sofort sich mit der Sache auseinandersetzen und sich drum kümmern und nicht darauf warten, dass sich das von selbst löst und auch die Leute direkt kontaktieren und nicht lange warten.
Welches war deine erste Demo?
Das weiß ich noch. Das war der Nachrüstungsbeschluss. Da ging es um die Pershing 2-Raketen. Und meine Eltern haben uns Kinder mit auf die Schwäbische Alb genommen. Und dort gab es dann so Menschenketten. Da haben meine Eltern dagegen protestiert.
Schwarz, Rot, Grün, Gelb. Welches ist deine politische Farbe?
Meine politische Farbe, die hat ein wenig gewechselt. Die ganze Zeit oder häufig in meinem Leben rot. Und so in den letzten, und immer wieder grün, aber in den letzten Monaten muss ich sagen, bin ich doch zunehmend begeistert vom Bundeswirtschaftsminister und vor allem auch von der Außenministerin. Das ist einfach eine starke Frau. Und die beiden sind gerade durch die Ukraine-Krise, wenn man das so von außen überhaupt sagen kann, aus dem fernen Amerika, doch über sich hinausgewachsen. Und das sind zwei sehr verantwortungsvolle und gute Politiker, die ernsthaft Politik machen und die auch unbequemen Fragen, so jedenfalls mein Eindruck, wenn ich sie sehe und wenn ich Zeitungsartikel lese, online wie gedruckt oder im Fernsehen sehe, die unangenehmen Fragen nicht ausweichen.
Wir haben noch 7 Sätze zu beenden, lieber Markus. Bist du bereit?
Shoot.
Radio kann?
Extrem spannend und intim sein.
Fernsehen ist?
Faszinierend, schnell, aber aufwendig.
Die Kommunikation der Tech-Riesen ist?
Oft schweigend.
Am Leben in den USA gefällt mir?
Diese Freiheit in Kalifornien, die Liberalität, die es in diesem Bundesstaat gibt und die Lockerheit der Menschen.
Am Leben in den USA gefällt mir nicht?
Dass konservative Kräfte immer stärker werden und es zu befürchten ist, dass so ein Mensch wie Donald Trump wieder ins Weiße Haus einziehen könnte.
Fox News ist?
Ein Sender, der mit radikalen Meinungen Menschen gewinnt. Und ich finde das sehr zweifelhaft.
Dieses deutsche Vorurteil über Amerika stimmt?
Dass die Amerikaner manches Mal zur Oberflächlichkeit neigen.
Dann danke ich dir sehr. Und eigentlich könntest du jetzt die nächste Kategorie selber ankündigen, denn jetzt kommt dein Jingle.
Schatz, wir müssen reden. Der kurze Deep Dive.
Ach, ich mag das gerne. So, und ich halte mich auch immer dran, wenn du das sagst. Lieber Markus, wir haben jetzt ein bisschen Zeit zu quatschen. Wir haben es ja eben schon gesagt, als du 2017 deinen Job als ARD-Korrespondent im Silicon Valley angetreten hast, da hat Turi 2 geschrieben, dass es dein Traumjob ist. Und so wie ich Markus Tranto kenne, ist das nicht einfach so eine Floskel, die er sich ausgedacht hat, sondern das hat er recherchiert. Das wirst du so gesagt haben. Die Welt heute ist eine andere. Wie viel Traum und wie viel Albtraum ist dieses Amerika, in dem du da lebst und arbeitest, heute für dich?
Es ist nach wie vor ein Traum. Und ich freue mich über jeden Tag, von wo aus ich hier berichten kann, weil es immer eine Herausforderung ist. Es ist immer spannend. Es wird hier nie langweilig. Also es ist nach wie vor ein sehr großer Traumjob. Ich habe es gerade auch schon gesagt, natürlich mit diesem Damoklesschwert, dass Menschen der LGBTQ-Community stärkeren Nachteilen ausgesetzt sind in einzelnen konservativen Bundesstaaten wie Texas, dass das Abtreibungsrecht auf Bundesebene verschärft wurde. Das sind alles Dinge, die einen im Hinterkopf beunruhigen. Dennoch als Korrespondent ist das natürlich auch immer interessant zu berichten und darüber zu schreiben und mit Leuten sich zu diesen Themen auseinanderzusetzen.
Ich finde es faszinierend, wie dir das leicht über die Lippen geht. LGBTQ. Oh, okay. Es hat ein bisschen gedauert bei mir. Ich musste es üben. Du hast die Hochzeiten der Trump-Ära miterlebt. Jetzt hat Joe Biden fast Halbzeit. Wie geht's denn dem Land politisch aus deiner Sicht?
Es hat sich, glaube ich, nicht viel verändert. Joe Biden hat in seinen vergangenen 2 Jahren wohl eher enttäuscht. Die Leute sind ernüchtert. Er konnte das nicht umsetzen, was er angekündigt hat, nämlich die Menschen, die beiden großen Lager wieder näher zusammenzubringen. Es ist die Unterschiede sind größer geworden. Die Feindseligkeiten im Parlament zwischen Republikanern und Demokraten, die sind nach wie vor extrem groß. Und die Leute sind deshalb von Joe Biden auch enttäuscht, weil er viel angekündigt hat, aber viele Dinge nicht geschafft hat umzusetzen. Da geht es um das Infrastrukturpaket. Es geht aber auch darum, dass er Amerika erneuern wollte. Das hat er nicht geschafft und er hat sich vielleicht auch überschätzt. Und man merkt eben auch, der Mann geht stramm auf die 80 zu und das ist nicht unbedingt ein Vorteil.
Ich war gerade selber in L.A. zu Besuch einfach und habe gesehen, wie geliftete Damen in ihren Stilettos so über die Homeless People gestiegen sind. Ich fand das ganz furchtbar. Täuscht das oder werden die gesellschaftlichen Gräben breiter und tiefer? Geht es immer weiter oder gibt es ein bisschen Hoffnung zu sagen, dass durch den Regierungswechsel da ein bisschen was geheilt werden kann?
Im Moment ist eigentlich die Konjunkturlage trotz hoher Inflation von 8% in den USA recht gut. Die Arbeitslosigkeit ist doch gut zurückgegangen. Das liegt eben an der Konjunktur, die nach Corona angesprungen ist. Aber gleichzeitig ist vor allem während der Corona-Krise das Thema Obdachlosigkeit noch virulenter geworden. Es gibt, du hast es gesagt, in Los Angeles, aber auch hier in San Francisco unglaublich große Obdachlosigkeit. Das hat auch viel mit Drogenkonsum zu tun und der Tatsache, dass so Drogen wie Fentanyl für wenige Dollar auf der Straße zu bekommen sind und Fentanyl nach einmaliger Einnahme sofort abhängig macht, die Leute überdosieren. Es gibt fast jeden Tag in San Francisco Drogentote zu beklagen. Also das ist sehr, sehr schlimm geworden. Auch die Kriminalität ist in San Francisco leicht gestiegen in den vergangenen 3 Jahren. Nicht stark gestiegen, so wie das viele Republikaner gesagt haben, als hier der Generalstaatsanwalt abgewählt wurde. Aber sie ist gestiegen. Und das sind keine schönen Bilder, vor allem wenn San Francisco mal in das Tenderloin-Viertel geht. Da laufen die Menschen zum Teil, weil sie so bedrückt sind, nackt durch die Straßen und sitzen auf dem Straßenrand und auf dem Gehweg und erleichtern sich dort, wohnen in Zelten, in so Pappkartonhäusern, die gegen die Hauswände gelehnt sind. Also das sind zum Teil Zustände. So habe ich San Francisco, als ich 2008 nach langer Zeit wieder hierher kam, bislang nicht erlebt.
Lass uns mal ein bisschen auf die Tech-Riesen gucken. Du berichtest ja mit diesem Schwerpunkt aus dem Silicon Valley. Wie nah kommt man als deutscher Journalist eigentlich an die Googles und Facebooks und Apples überhaupt ran? Du hast gerade schon in unseren kurzen Fragen bemängelt, dass die oft still sind.
Ja, das gilt aber auch für meine amerikanischen Kollegen und Kollegen. Aber es gibt natürlich auch große Unterschiede. Apple ist relativ offen. Da wird man regelmäßig zu diesen ganzen Presseveranstaltungen eingeladen. Bei Google kommt man oft nur durch Vitamin B weiter. Ich kenne bei Google mittlerweile einige Leute und wenn man denen dann direkt E-Mails schreibt, dann reagieren die schon. Oder man muss irgendeinen Boss anstupsen und sagen, du, ich würde da gerne was zu machen. Dann funktioniert das. Man muss, auch wenn man von hier berichtet, wird man meistens an die deutsche Pressestelle zuerst verwiesen und die schalten sich dann als Mittler ein. Die können auch nochmal etwas bewirken. Die Google-Kollegen in Deutschland, die sind da sehr offen und auch immer sehr hilfsbereit, aber die beißen auch oft auf Granit ihrer amerikanischen Kollegen und Kollegen. Und vor allem Google ist eigentlich in den vergangenen Jahren verschlossener geworden. Vielleicht liegt es am neuen CEO Sundar Pichai von Alphabet, der da sagt, wir sagen lieber nichts, bevor wir überhaupt was sagen und uns in uns selbst die Zehen verbrennen. Es gibt aber auch andere Unternehmen, vor allem kleinere Unternehmen, die auf PR angewiesen sind, die auch Europa, Mitteleuropa und Deutschland als Markt haben. Dort ist es oft sehr einfach, mit denen in Kontakt zu kommen. Manches Mal ist es so, dass man eine E-Mail hinschreibt und dann sagen die, ach, hast du nicht Bock auf einen Kaffee, schnell vorbeizukommen oder lass uns dort treffen. Oder ich habe kürzlich einen Beitrag über ein Startup gemacht, das die menschliche Gene so verändern kann, dass einem wieder Haare auf dem Kopf wachsen, indem sie bestimmte Haarzellen auf dem Kopf verpflanzen. Bei Mäusen ist ihnen das gelungen. Und dann habe ich denen geschrieben, gesagt, hey, ich würde da super gerne auch einen Fernsehbeitrag machen, kann ich vorbeikommen? Dann meinten die so, ja, komm halt morgen schnell vorbei. Dann bin ich nach San Jose gedüst, das ist so 80 Kilometer südlich von mir. Und dann meinte ich, ja, wo sind eure Mäuse? Ja, die Labormäuse, die sind wieder in San Francisco. Also haben uns wieder ins Auto gesetzt, 80 Kilometer nördlich ins Labor, haben die Mäuse da fotografieren und filmen können. Und also diese Coolheit und diese Lockerheit, auch das Offene, die Offenheit, über so Dinge zu sprechen. In Deutschland würde man sagen, oh, ethische Fragen und Genveränderung ist alles ganz diffizil, da sagen wir lieber nichts. Die sagen, hey, wir müssen das erforschen, wir glauben, dass das funktioniert, dass das sicher ist, wir lassen das natürlich gegenchecken und so weiter. Das sind Sachen, die mich immer wieder aufs Neue hier beeindrucken.
Wie gehen die Tech-Riesen mit der unsicheren Weltlage um? Erst Corona, jetzt Krieg und Inflation. Interessiert die das überhaupt?
Also ich muss sagen, sowohl bei Corona als auch im Ukraine haben die großen Tech-Unternehmen, glaube ich, ziemlich gut reagiert. Bei Corona waren gerade die Googles und die Apples und Metas und Oracles, da gibt's ja noch deutlich mehr Unternehmen, tausende mehr als jetzt diese großen hier im Silicon Valley, die schnell reagiert haben, die gesagt haben, okay, wir gehen in Lockdown, wir machen das die Büros zu. Es ist jetzt ganz wichtig, dass wir die Wissenschaft beachten, das, was die Wissenschaftler sagen und uns dran halten. Einer hat sich nicht dran gehalten hier im Silicon Valley, der ist mittlerweile auch verschwunden, das ist Elon Musk. Der hat nämlich seinen Hauptsitz von Tesla dann nach Texas verlegt und Kalifornien, als seine Firma hier dicht gemacht wurde, gesagt, okay, jetzt versetze ich meinen Hauptsitz eben von Kalifornien nach Texas. Und was Ukraine angeht, da sind die Tech-Unternehmen gezwungen worden, Farbe zu bekennen und viele haben gesagt, okay, dann ziehen wir uns eben auch aus Russland zurück, haben Russland den Mittelfinger gezeigt, bestimmte Kanäle auf YouTube zum Beispiel abgeschaltet und ich glaube, in diesen beiden, in Anführungszeichen, Krisen haben viele der Tech-Unternehmen gut und zum Teil auch recht schnell reagiert.
Ich bin mir nicht sicher, ob das auch unter diese Tech-Wirtschaft fällt, aber ich habe eben gerade vor wenigen Minuten gelesen, dass der Supreme Court, der sich ja jetzt in den letzten Tagen schon sehr, sehr unbeliebt gemacht hat, die Befugnis der EPA, Treibhausgase zu regulieren, beschränkt. Es ist so traurig, denn ich bin auch groß geworden so mit diesem legendären Satz, die USA sind uns da 10 Jahre voraus. Wie schätzt du als Journalist ein, wie sich die US-Medien in den beiden vergangenen Jahren verändert haben?
Ich glaube, da sind sich viele Medien auch treu geblieben, gerade so die großen Fernsehsender, aber auch Washington Post und New York Times. Die haben in der Trump-Zeit zwar versucht, hohe Neutralität zu wahren und zu sagen, okay, wir gucken uns wirklich auch die Dinge an, aber sagen auch kritisch und nehmen kritisch dazu Stellung. Aber so wie in der politischen Landschaft die Gräben eigentlich geblieben sind, ist es auch spiegelbildlich in der Medienlandschaft passiert. Also viel hat sich dort, glaube ich, nicht verändert.
Ansonsten gibt es irgendwas, man sagt ja, die USA sind gerade auch in technischen Dingen uns ein gutes Stück weit voraus. Gibt es irgendwas, worauf wir uns in den kommenden Jahren einstellen müssen, wo du sagst, das ist das next big thing?
Ich hätte vielleicht vor einem halben Jahr noch gesagt, wir müssen Kryptowährungen und vor allem Blockchain ernster nehmen. Ich glaube, die Geschichte ist vom Tisch. Ich glaube, die USA sind uns, wenn es um das Aufsetzen von Unternehmen, von neuen Ideen geht, sind sie schneller. Sie sind schneller in der Umsetzung. Da können wir nach wie vor davon lernen. Und wer sagt, wir müssen jetzt einfach ein europäisches Google gründen oder ein europäisches Facebook und ein eigenes soziales Netzwerk hochziehen, da würde ich sagen, viel Erfolg. Denn dort sind die Abstände mittlerweile so groß, dass es ein Ding der Unmöglichkeit ist, das zu schaffen. Es ist vielleicht nur einem Unternehmen aus China gelungen. Das ist TikTok, aber die haben auch, wenn man sich das genau anguckt, 8 bis 9 Jahre dazu gebraucht, als sie gestartet sind, noch unter anderem Namen damals, bis sie dann so einen großen Erfolg gefeiert haben. Also es ist, wenn es um Startups geht, um neue Technologien, sind die USA einfach weiter, vor allem das Silicon Valley, weil die Risikobereitschaft höher ist, weil es hier mehr Kohle gibt, um neue Ideen schnell umzusetzen. Da können die Europäer viel von lernen.
Ich hoffe ja sehr, dass die Amerikaner da vielleicht Vorreiter werden, was die Bekämpfung des Klimawandels angeht. Dein Wort in Gottes Ohr, lieber Markus. Wir haben immer noch so 2 Abschlussfragen. Was ist denn dein großer Wunsch, den du dir gerne noch erfüllen würdest in dem Land of a Free?
Ich würde, das ist jetzt, darf ich auch einen privaten Wunsch sozusagen äußern, was ich
natürlich
mir selber...
Oh, willst du jetzt einen Heiratsantrag hier live? Oh meine Güte, was kommt jetzt?
Ich bin schon verheiratet.
Ah, okay.
Aber was ich, wir wohnen direkt an der Bucht von San Francisco und schon die vergangenen Jahre habe ich mir immer vorgenommen, ich will unbedingt das Segeln lernen und das habe ich mir jetzt fest vorgenommen. Ich werde jetzt nächste Woche 51 und hat mir meine Frau zum Geburtstag einen Segelkurs geschenkt und da freue ich mich schon sehr drauf.
Das klingt gut. Gute Frau, behalt sie.
Welche Schlagzeile, das ist dann unsere letzte Frage, Markus, möchtest, soll irgendwann mal in vielen, vielen Jahren über deinem Nachruf auf turi2.de stehen?
Guter Mann, der Schuler.
In der kommenden Woche freuen wir uns auf Stefan Bayer. Der ist Gründer und Chef der digitalen Lernplattform SofaTutor. Das heißt, dass er im Lockdown und bei den Schulschließungen mit seinem Angebot sehr viele Eltern vor der Scheidung gerettet hat, einige Ehen gerettet. Wir werden ihn dann fragen, was vom digitalen Lernboom geblieben ist oder wann er ankommt, so oder so. Ich sage an dieser Stelle guten Morgen nach Amerika und gute Nacht zu uns, so ungefähr. Das war's schon, lieber Markus und Markus. Kannst du am Ende vielleicht noch einmal einen neuen Jingle sprechen? Denn ich werde jetzt weitergehen auf meine Reisen. Ich bin hier gerade ganz, ganz viel unterwegs.
Was hättest du denn gerne?
Die Hotels der Woche.
Turi 2 Clubraum. Die Hotels der Woche.
Oh, großartig, super. 18 Euro WLAN pro Tag im Bayerischen Hof. Das ist mein letztes Wort. Mehr können wir uns hier nicht leisten. Ich danke dir sehr.
Ich danke euch, dass ich da sein durfte und ich hoffe, es war nicht allzu langweilig.
Es war hochinteressant. Ja, danke schön.
Es war sehr spannend.
Macht's gut, tschüss.
Danke dir, Markus.
Tschüss.
Turi 2 Clubraum, der Live-Podcast über Medien, Wirtschaft und Politik, jeden Freitag um 12 Uhr.